Hallo, liebe Zuhörer, es ist wieder Stotterfunkzeit. Sie hören uns im freien Radio für Stuttgart auf Antenne 99,2 MHz und auf Kabel 102,1 MHz. Es sind noch Schulferien und das merkt man auch hier im Studio an der Anzahl der Leute. Wir sind heute zu dritt. Deshalb geht die Vorstellungsrunde relativ schnell. Ich fange an. Ich bin Gabriele Eder. Ich stottere seit meiner Kindergartenzeit und arbeite jetzt als Erzieherin und habe für heute die Verantwortung für die Sendung.
Und Simon ist wieder mit im Studio. Ich freue mich auf eine gute Sendung. Ich konnte letztes Mal leider nicht da sein und mich an alles dankenswerterweise übernommen. Und ich bin gespannt heute. Spannende Themen. Schauen wir, was wir draus machen.
Ja, der dritte im Bunde heute ist Michael Reichert, regelmäßiger Stotterfunker. Habe meinen Urlaub schon hinter mir, bin deshalb heute auch da. Grüße all diejenigen, die im Urlaub sind, zum Beispiel unsere Anja kann heute nicht da sein, weil sie im Urlaub ist. Der Michael Perricone meine ich auch. Herzliche Grüße, in den Urlaub kommt gut erholt und gesund wieder und vielleicht kann er der eine oder andere sogar übers Internet zuhören.
Musik geht jetzt erstmal weiter.
Okay, es geht mit Musik weiter. Die Band Three Doors Down mit Kryptonite habe ich als nächstes. Am Anfang, das war Jamaica Papa Kirwin, der uns was Schönes auf der Flöte gespielt hat. Jetzt kommt Three Doors Down.
Hallo, hier ist wieder der Stotterfunk. Heute ist das Thema die Bundesvereinigung Stotterer Selbsthilfe mit dem Kürzel BVSS. Wir wollen Sie ein bisschen vorstellen und dazu auch einige Telefoninterviewpartner befragen zu Ihrer direkten Arbeit, was Sie da für die Stotternden machen. Der Verein, die Bundesvereinigung hat eine eigene Geschäftsstelle, die ist in Köln in der Zülpicher Straße. Dort sind 5 hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt und eine davon wollen wir anrufen. Das ist die Tina Mischio und sie wird uns dann was erzählen über die Beratungsarbeit.
Genau, jetzt in der Zwischenzeit machen wir ein kleines Stück Musik und versuchen die Telefonverbindung herzustellen. Als gäbe es keinen Morgen von der Kleingeldprinzessin von Dota als nächstes.
Hallo, hier ist wieder der Stotterfunk und wir haben unseren ersten Telefonpartner erreicht. Es ist die Martina Mischio. Sie arbeitet seit 2012 Teilzeit hauptamtlich in der Geschäftsstelle der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe und ist selbst keine Betroffene. Hallo Martina.
Hallo.
Ich darf du sagen?
Natürlich, gerne.
Ja, so bei der Selbsthilfe ist es üblich, dass wir du zueinander sagen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du telefonierst, wenn Fremde von außen kommen, ob das denn auch gleich so klar ist mit du und sie?
Nee, definitiv nicht. Also so in der generellen Beratung mache ich natürlich das Sie, so wie man es eben im Geschäftlichen auch kennt. Aber ich arbeite jetzt ja auch schon ein paar Jahre bei der Selbsthilfe und weiß eben auch, wenn ich mit den Leuten aus dem Verein, den Mitgliedern in Kontakt bin, ist da ganz, ganz schnell das Du auch dabei.
Das ist sehr angenehm für mich, weil der Nachname geht mir etwas schwierig über die Zunge. Jetzt war die Frage, du bist ja Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle und da interessiert mich, was deine aktuellen Aufgabenschwerpunkte im Moment sind.
Also ich arbeite ja jetzt schon mittlerweile 6 Jahre hier. Ich habe bis vor wenigen Wochen ein Projekt zum Thema Stottern und Beruf betreut, was ich jetzt noch so am Rande abschließe. Deswegen erwähne ich es jetzt auch. Also da gehört eben auch ein Projektabschluss dazu, ein Bericht und alles, was man eben dem Förderer gegenüber noch vorweisen muss. Ich bin aber seit Anfang August hier Referentin für das Thema Stottern und Schule. Das ist ein Projekt, das wir eben auch schon seit 2 Jahren in der Geschäftsstelle bearbeiten. Das hat bisher meine Kollegin, die Ulrike Genglawski, gemacht. Und das übernehme ich jetzt für das letzte Projektjahr. Also das Thema Stottern und Schule und alles, was dazugehört, ist jetzt eigentlich so mein Hauptaufgabenfeld für das nächste Jahr. Mhm. Was vielleicht dann noch interessant ist, weil du ja auch nach Aufgabenschwerpunkten fragst, also was einfach dazugehört zu unserer Arbeit hier, ist die Beratung von Ratsuchenden und allen, die eben am Thema Stottern interessiert sind. Wir werden schon gut aufgefunden im Netz und auch durch Flyer und dergleichen, dass man uns kontaktiert und anfragt, telefonisch, häufig auch per E-Mail, und da beraten wir eben alle in der Geschäftsstelle, die wir hier angestellt sind.
Sind es also immer so die gleichen Standardfragen oder gibt es da auch mal was Neues?
Also wir haben schon ganz häufig, muss man sagen, Anfragen von Betroffenen weniger, also häufig sind es die Angehörigen, also von Eltern stotternder Kinder. Das sind so die häufigsten Anrufe mit der Frage, mein Kind hat angefangen zu stottern, was kann ich denn tun? Also haben wir wirklich sehr, sehr häufig, und da können wir dann eben an unsere Fachberatung verweisen. Das machen wir hier dann eben nicht selbst in der Geschäftsstelle. Ansonsten, wenn es eben nicht in Richtung Therapie geht, das machen natürlich auch mal erwachsene Stotternde, die uns dazu anrufen und Fragen haben, alles, was eben nicht um das Thema Therapie sich handelt, beraten wir selbst oder versuchen wir selbst zu beantworten. Und da geht es dann eben um die Themen, die ich eben schon angesprochen habe aus den Projekten. Also es geht dann um berufliche Fragen, weil jemand Probleme bei der Bewerbung hat oder ein Berufseinstieg eben dann nicht so leicht funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat, oder jemand anruft, also dann auch vielleicht Eltern, weil das Kind stottert und in der Schule das Thema Nachteilsausgleich angesprochen wird, wie man das angehen kann. Und da beraten wir eben dann direkt am Telefon, manchmal eben auch telefonisch, und versuchen da zu helfen und eine Hilfestellung zu geben.
Da habe ich gerade von dem Simon eine Frage.
Das, was mich interessieren würde, ob man das so ein Prozent aufteilen kann, weiß ich nicht. Also, was würdest du sagen, rufen eher mehr Betroffene an oder eher mehr Eltern oder Lehrer? Oder könntest du da eine ungefähre Prozentzahl nennen und auch für die Anzahl, die da pro Woche, pro Monat anrufen, dass man sich das so ungefähr vorstellen kann?
Also, wir haben jetzt von der Verteilung, die halten wir nicht so explizit nach. Vom Gefühl her würde ich sagen, das habe ich auch schon gemeint, also Eltern sind diejenigen, die am häufigsten sich bei uns zumindest auch telefonisch erkundigen. Wenn dann so die E-Mail-Anfragen dazukommen, würde ich sagen, ist der Großteil schon von Betroffenen. Also die schreiben halt auch mal eher dann eine E-Mail und haben eine Frage dazu. Deswegen so bestimmt 60-70%, wenn nicht sogar mehr, sind von denen, also von Eltern stotternder Kinder, Jugendlicher oder eben die Betroffenen selbst, die sich an uns wenden. Und die anderen, wie gesagt, das kann auch mal ein Lehrer sein. Ich habe auch schon mal mit einem Vorgesetzten, also im Berufsleben jemand, der eine Frage hatte zu seinem Mitarbeiter, telefoniert. Aber es sind natürlich die geringere Anzahl, das muss man einfach sehen. Und so von der Anzahl, die du gefragt hast, haben wir, glaube ich, so im Jahr schon 500 Beratungsanfragen, die wir bearbeiten, Pi mal Daumen. Also verteilt sich eben ungleich im Jahr, weil es mal im Sommer ein bisschen weniger ist, und dann gibt es eben Phasen, wo wir ganz viele Anfragen haben.
Aber doch eine ganz schöne Menge, also.
Mhm. Genau. Die Anfragen, das geht ja dann in zwei Richtungen, denke ich mir. Das eine ist ja das Inhaltliche, was gefragt wird. Also was kann ich gegen mein Stottern tun oder an wen kann ich mich wenden? Das heißt, da helft ihr dann in dem Sinne, dass ihr Logopädie empfehlt, oder wie geht ihr da vor?
Genau, also wenn wir die Anfrage haben, was kann ich tun, dann sagen wir eben, dass es die Möglichkeiten gibt der Therapie und der Selbsthilfe. Also das erwähnen wir eben auch schon beides. Mhm. Bei erwachsenen Stotternden verweisen wir auch häufig schon an Selbsthilfegruppe in der Nähe, als einfach auch ein Faktor, den es gibt, also dass man das bedenkt. Viele fragen aber erstmal auch zum Thema Therapie, weil sie sich da schon mal ein bisschen umgeschaut haben und nicht schlau werden draus. Und da, hatte ich eben schon mal kurz erwähnt, verweisen wir auf die Fachberatung, die wir haben. Die gibt es ja auch seit einigen Jahren, die zweimal in der Woche eben dann von erfahrenen Stottertherapeutinnen angeboten werden. Also die läuft gerade parallel zu uns, die ist immer donnerstags von 17 bis 20 Uhr und von freitags bis 12 bis 14 Uhr. Da können die dann eben alle anrufen, die Fragen dazu haben und kriegen wirklich eine Hilfe. Was gibt es eigentlich für verschiedene Methoden in der Stottertherapie? Welche Ansätze? Was sind die Unterschiede auch zwischen stationärer Behandlung und ambulanter? All diese Fragen kann man da sich beantworten lassen. Und wer möchte, eben dann auch Adressen bekommen.
Mhm. Das eine ist ja dann das Inhaltliche, wie du es gerade erklärt hast, sehr schön. Das andere ist ja die emotionale Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gespräche nicht immer einfach sind mit Eltern, die verzweifelt sind, oder jungen Menschen, die im Berufsleben nicht klarkommen. Wie geht ihr da damit um, mit den Emotionen, die da entstehen?
Das stimmt. Ja, das ist manchmal schon, merkt man, da ist man auch selbst mit in einem Fall drin, also ist ergriffen und will da vielleicht auch noch mehr machen, als möglich ist, also merke ich dann auch, gerade wenn ich ein längeres Telefonat vielleicht mit einer besorgten Mutter geführt habe, da versuche ich natürlich erstmal auch, soweit es geht, am Telefon einfach die zu beruhigen und ihr alles Mögliche eben mit auf den Weg zu geben, was möglich ist, also weil da würde ich auch an der Stelle sagen, wir merken natürlich auch, wo wir Grenzen haben.
Mhm, ja.
Wo wir einfach merken, vom Emotionalen, wie du es gesagt hast, das können ja auch mal ganz sensible Themen sein, mit denen uns jemand sozusagen anfragt, wo wir dann auch sagen, vielleicht gucken Sie einfach bitte vor Ort, sich nochmal Hilfe zu holen, Beratungsstellen, die es dann da auch gibt. Und zum Beispiel auch das Thema, häufiger geht es auch mal um das Thema Rechtsberatung, nenne ich es jetzt mal. Also da geht es um rechtliche Fragen, wo wir einfach sagen, das können wir nicht leisten.
Mhm.
Da können wir eben auch nur das sagen, was wir wissen und verweisen dann an andere Stellen.
Mhm.
Aber es gibt ja die Möglichkeit, dass man anonym anruft und es wird ja auch nichts weitergegeben, denke ich mir. Und bleibt dann als Gesprächsgegenstand zwischen dem jeweiligen Berater und dem Anrufer.
Auf alle Fälle natürlich. Also außer es ergibt sich dann eben etwas, dass man nachfragt, also dass man vermitteln möchte an jemand anderen, dann fragen wir natürlich, ob derjenige auch für einen anderen mit dem Austausch mit einem anderen zum Beispiel bereit wäre, wo wir wissen, da gibt es jemanden, der denjenigen explizit helfen könnte. Und dann aber erfragen wir sowas natürlich im Vorfeld, bevor wir irgendwelche Daten weitergeben.
Ich würde gerne nochmal zurück zu dem Projekt mit den Schulen, Stottern und Schule. Da ist ja auch demnächst der Welttag des Stotterns und da meine ich, wäre das auch Thema des Welttags.
Ja, genau, das hast du richtig in Erinnerung.
Da hat die Bundesvereinigung ja auch einiges zusammengestellt für die Selbsthilfegruppen, also es laufen im Moment Anfragen an die Selbsthilfegruppen, wer halt Ideen hat, wer was machen möchte, wer in die Schule geht, wer auf das Thema Stottern und Schule aufmerksam machen will, also von daher kommt auch immer was von den Mitgliedern zurück, ne?
Genau. Der Welttag, habt ihr bestimmt auch schon mal wann anders in eurer Sendung vielleicht erwähnt, ist natürlich auch ein ganz großes Ereignis im Jahr sozusagen für uns, für die Stotterer Selbsthilfe, weil wir hier einfach die Möglichkeit haben, Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema Stottern. Viele, ja auch Medien, die Presse, die Redaktionen von Zeitungen, von auch TV-Produktionen oder Sendungen, Sendern, die greifen das Thema auf und haben auf alle Fälle ein offenes Ohr dafür und wir versuchen das eben auch zu kombinieren, wenn wir wissen, dass, das machen ja eben auch ganz häufig, wie du gesagt hast, Mitglieder von uns, Selbsthilfegruppen, wo sich eben auch ein paar zusammentun, einen Infostand machen, irgendeine andere Aktion rund um den Welttag, das muss nicht immer direkt am 22. Oktober sein. Aber dass die das dann eben auch machen und wir da eben alle zusammenbringen können. Also häufig erscheinen da auch Zeitungsartikel dann eben mit Porträts von den Stotternden und einer Geschichte dazu. Und das erhoffen wir uns natürlich auch in diesem Jahr, wo wir das Thema Stottern und Schule als Schwerpunktthema in Deutschland haben.
Ja, also das heißt, dann macht die Bundesvereinigung, die Geschäftsstelle, quasi die Öffentlichkeitsarbeit von zentraler Stelle aus. Und wie unten unterstützt sie dann die einzelnen Mitorganisatoren, also die jetzt eine Idee haben?
Genau, das ist dann immer wieder individuell, also hängt davon ab, ob und was diejenigen anfragen oder auch anfordern. Also wir haben natürlich Materialien, die wir zur Verfügung stellen. Wenn es ein Infostand ist, können wir Flyer, teilweise auch Bücher zum Ausstellen, zur Verfügung stellen. Wir haben andere Materialien wie Luftballons und Taschen. Also all solche Sachen, die man dafür gebrauchen kann, helfen dann auch, wenn es irgendwie nötig ist, versuchen nochmal zu vermitteln, vielleicht zu anderen. Also das ist immer so, dass ich gucke, was ist dann da, oder Ulrike Genglaski macht das ja auch ganz häufig zum Welttag, dass wir einfach gucken, wo ist da der Bedarf und was können wir dann da eben tun.
Okay. Ja, das hört sich nach sehr umfangreicher Arbeit an und sehr verschiedenartig. Dann möchte ich mich bedanken für das tolle Interview, falls hier keine Fragen.
Ich hätte noch eine. Darf ich schnell vor, Simon? Du hast vorher erzählt, dass ihr eine große Anzahl von Anfragen habt. Wir haben ja gesprochen, dass es auch sehr emotional sein kann, wenn die Anfragen kommen. Kriegt ihr denn auch Rückmeldungen von Menschen, die ihr beraten habt?
Sagen wir mal, der Prozentsatz ist sehr gering. Das passiert wirklich leider nicht so häufig. Wir merken aber, wenn es kommt, dann freut es umso mehr. Also ich habe gerade im Hinterkopf, das ist noch nicht so lange her, im Anfang des Jahres hatte mir eben ein junger, 16-Jähriger war, das hatte mich angefragt, weil er Fragen zu einem Berufsfeld hatte, ob ich ihm da weiterhelfen kann. Der wollte Polizist werden. Und dann konnte ich ihm eben eine andere junge Stotternde vermitteln, die da schon ein bisschen Erfahrung hat, also die da in der Ausbildung ist. Und er war dann auch total dankbar und versuchte mich nochmal telefonisch zu erreichen und schrieb mir eine E-Mail und sagte, wie toll das war und vielen Dank dafür. Und so die kleinen Beispiele reichen eigentlich schon. Also man weiß, die anderen, wenn sie sich nicht mehr melden, haben ja häufig auch schon eine Hilfe bekommen und wenden sich dann eben nicht mehr an uns. Also gehen wir davon aus, dass es auch ihnen geholfen hat. In einem gewissen Bereich.
Mir hat mir meine Frage weggenommen. Wir hatten den gleichen Gedanken. Also ich denke auch, ich denke schon, dass eure Beratung hilft, sonst würden sie wahrscheinlich nochmal anrufen, wenn sie noch weitere Fragen oder weitere Probleme hätten. Insofern, aber es tut immer wieder gut, so ein Feedback zu bekommen und so ein Gefühl dafür auch zu bekommen und eine Wertschätzung, dass es gut ankommt und dass ihnen geholfen wurde.
Genau, das stimmt. Das kann ich nur unterstreichen.
Okay. Jo, dann vielen Dank nochmal.
Ich bedanke mich auch.
Und war sehr informativ. Und dann noch eine schöne Zeit.
Danke, euch ebenso.
Ciao.
Tschüss. Dankeschön. Wir hören jetzt am Anschluss noch eine kleine Musik. Michael Hall habe ich drauf mit Sweet Train und dann gehen wir in die nächste Runde.
Hallo liebe Hörer, hier ist wieder der Stotterfunk und jetzt geht es um einen speziellen Geburtstag. Und zwar hat die Bundesvereinigung eine eigene Zeitung für die Mitglieder, der Kieselstein. Und da wollte ich eine kleine Historie zu erzählen. Also im September vor 40 Jahren, also 1978, erscheint die erste Ausgabe der Zeitschrift Kieselstein als Mitteilungsblatt deutscher Stotterergruppen. Am Anfang standen besonders in der Arbeit der Selbsthilfegruppen engagierte Stotternde, die durch den Kontakt mit den Mitgliedern anderer Gruppen sich schließlich auch als Redaktionsmitglieder für eine neue Zeitschrift zusammenfanden. Der Name Kieselstein geht auf das Hilfsmittel des berühmtesten Redners der griechischen Antike, Demosthenes, zurück, mit dem dieser seine Stottersymptome vermindern konnte. Er nahm kleine Kiesel in den Mund und hielt seine Reden zur Probe laut an der Meeresbrandung, um bei öffentlichen Reden bis in die letzte Reihe klar und deutlich verständlich zu sein. In diesem Sinne können auch Stotternde, egal wie stark ihre Symptome sind, sich schriftlich an der dann im Laufe der Zeit bundesweiten Diskussion und Meinungsbildung zum Thema Stottern beteiligen. Die Selbsthilfegruppen besorgen nicht nur den Vertrieb des Kieselsteins, aus ihnen kommen auch die Beiträge für den Inhalt. Im Zuge der redaktionellen Arbeit finden sich die Menschen, die ein Jahr später den Verein mit dem Namen Bundesvereinigung Stotterer Selbsthilfe gründen, also den Vorläufer der heutigen Bundesvereinigung Stotter und Selbsthilfe. Mit den Angeboten und Arbeiten der Bundesvereinigung wächst auch der Anteil am Inhalt des Kieselsteins. Alles, was die Mitglieder beschäftigt, Seminarankündigungen, Berichte über vergangene Seminare, das Buchangebot des Demosthenes Verlags und die Arbeit der laufenden Projekte, sind das inhaltliche Grundgerüst im Kieselstein. Auch in den Zeiten von Newsletter und Facebook ist es aus meiner Sicht gut, dich einmal pro Quartal in den Händen zu halten und vor allen Dingen zu lesen. Happy Birthday, Kieselstein, und noch viele weitere Jahre.
Wir grüßen den Kieselstein mit herzlichen Glückwunsch von Spliff.
Der Kieselstein ist 40 oder wird 40 geworden. Wir haben jetzt gerade in der Pause etwas darüber gesprochen. So die erste Frage, die der Michael so gestellt hat, stelle ich jetzt hier auch nochmal in die Runde. Ob es in heutiger medialer Zeit, wo man auf allen Kanälen online, Smartphone, Tablet unterwegs ist, noch eine Papierzeitschrift. Und wir hier im Studio sind eher so die ältere Generation, älter hört sich alt an, also sagen zwischen 35 und 60. Also Anfang 40, Anfang 50 sind wir. Und wir waren der Meinung, ja, es braucht noch. Kann man diskutieren, wie oft, darum hatte ich schon umgestellt auf dreimonatlich. Mhm. Alle drei Monate. Genau. Und dann kam die weitere Frage auf, jetzt wie wir mit dem Kieselstein umgehen. Und da darf der Michael mal was dazu sagen. Michael, frage ich ganz konkret, wie liest du den Kieselstein und wann?
Also ich bin erst seit Anfang diesen Jahres Mitglied in der Bundesvereinigung Stuttgart und Selbsthilfe. Das heißt, ich habe jetzt mit den Werbeschriften letztes Jahr insgesamt 4 Kieselsteine bekommen. Für mich ist das noch eine Überraschung, wenn ich einen Kieselstein im Briefkasten finde. Da denke ich, was liegt denn da schon wieder? Und dann gucke ich, ist der Kieselstein. Und dann freue ich mich erstmal. Weil es Berichte gibt, die lese ich sehr, sehr gerne, das sind vor allem Berichte, wo es um Menschen geht oder um Gruppenaktivitäten. Da kann man, wenn man lesen kann, was andere Gruppen so treiben, was die für Ausflüge machen. Vielleicht gibt es sogar Menschen aus unserer Gruppe, die dann dort in einem anderen Seminar waren, die man dann auf dem Foto wiedererkennt und dann liest man das auch. Jetzt ist zum Beispiel dieses Jahr sehr großes Thema oder in dieser Ausgabe sehr großes Thema das Hausdörfer-Seminar auf Sylt. Das ist seit vielen Jahren gibt, glaube auch 30 Jahre, oder wie lange gibt es das?
30 Jahre.
30 Jahre, genau, auch ein Jubiläum, das wir heute feiern können, das jetzt leider aufgegeben wird, weil es das Haus nicht mehr gibt dort auf Sylt. Das heißt, man muss überlegen, ob man vielleicht andere Räume findet, um was Vergleichbares aufzuziehen. Und da gibt es sehr viel emotionale Berichte, wie das anfing damals mit diesem Seminar. Das ist ja ein Seminar, wo nicht nur Betroffene dabei sein können, sondern auch Familienmitglieder. Und dann ist da eine Woche so richtige Urlaubsstimmung mit Strandwandern und Radfahren und In-Vivo-Übungen und Sprechtechniken und alles Mögliche. Und die Rückmeldungen sind also richtig emotional und das finde ich schön. Also wenn Emotionen im Spiel sind, dann freut mich das. Ich kann herrlich, wenn mir was rührt, kann ich herrlich heulen, das macht mir Spaß, das finde ich schön. Und da stehe ich auch dazu. Und das ist das, was mich anspricht, nach wie vor anspricht. Ich bin ja einer der Älteren hier im Studio. Ich brauche ein Papier zum Lesen. Ich habe keine Lust, Nachrichten auf dem Handy zu lesen. Das mache ich, wenn mich was wirklich dringend interessiert und wenn ich was schnell wissen muss. Normalerweise lese ich lieber irgendwas, das ich in Händen halte und das ich umblättern kann. Und von daher macht es mir Spaß, den zu lesen. In den Bereichen, die ich gerade angesprochen habe. Was mich überhaupt nicht anspricht, sind rein inhaltliche Berichte über Stottern oder über Forschung oder sowas. Das, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht erklären, aber das spricht mir einfach nicht an.
Ja, mir geht's ähnlich. Also ich bekomme den Kieselstein und blätter den mal durch. Ich bleibe an manche Sachen hängen, die ich vielleicht auch gleich lese, wenn es zeitmäßig passt. Und dann liegt der auf dem Tisch oder am Bett und ich lese immer so ein Stückchenweise weiter. Ich sehe es natürlich aber auch etwas kritisch. Ich lese den Kieselstein schon einige Jahre. Ich lese ihn, ich lese nicht alles, das muss ich auch sagen. Und so rein von dem, was drinsteht oder auch die Aufmachung spricht mich jetzt nicht ganz so an. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man versucht, unterschiedliche Gruppen damit zu bedienen und keine Gruppe richtig gerecht wird. Ist es eher für Insider, also für Betroffene? Ist es für Fachpublikum, dann ist es natürlich ein Öffentlichkeitsarbeitstool der Bundesvereinigung. Und ich weiß nicht, ob man das damit alles kann. Ich weiß nicht, ob man das schon mal im größeren Kreise diskutiert hat. Vielleicht wäre das auch mal ein Thema oder im Arbeitskreis oder Workshop für einen Kongress im Herbst. Sich da mal mit in größerer Runde Gedanken zu machen, was man mit dem Kieselstein bezwecken will und wen man erreichen will. Das ist jetzt kritisch nachgefragt, aber ich glaube, das hält jeder aus und das darf man auch. Das ist relativ umfangreich geworden, seit bloß noch alle 3 Monate kommt, was ich regelmäßig lese, sind die Seminaranzeigen, also die Ausschreibungen für zukünftige Seminare. Ich lese so die Hälfte ungefähr, lese ich. Und die andere Hälfte interessiert mich vielleicht auch nicht. Aber ich denke, das ist ja okay.
Also ich würde da gleich wieder sprechen, was so die inhaltlichen Sachen angeht, wo es um neueste Forschungen geht und so weiter, weil an das kommt man ja sonst in anderen Zeitschriften nicht unbedingt so ran. Es ist auch von unserer Sicht her mehr dargestellt, denke ich, als jetzt, wenn man sowas in irgendwie einer anderen Zeitschrift lesen würde. Und gerade das ist das, was ich besonders toll finde, dass wir da dass so eine eigene Sichtweise von der Bundesvereinigung auf diese Themen gibt. Und alles lesen tue ich auch nicht, schafft man nicht, ist glaube ich auch nicht der Anspruch. Aber es ist schön, dass man sie in der Hand wirklich hat und sie auch funktioniert, wenn mal der Strom nicht da ist oder keine Internetverbindung. Es gibt auch bei der Bundesvereinigung entsprechende Angebote, damit die Aktualität zum Beispiel nicht verloren geht, hat man einen Newsletter, der entsprechend schickt wird an die Mitglieder. Und dadurch, denke ich mal, ist so dieses einerseits über wichtige Sachen informiert sein und Sachen zum Nachdenken zu haben, ganz gut hinbekommen. Also mir gefällt's. Ich möchte ihn auch nicht abschaffen.
Aber es kann auch gerade das sein, dass der Kielschein das erreichen will. Er spricht verschiedene Facetten an, er spricht ein verschiedenes Publikum an mit eher fachlichen Sachen, eher emotionalen Sachen, eher Berichten, eher Informationen und jeder zieht sich halt das raus, was er braucht.
Ja, das ist ja, denke ich, auch eine Abbildung. Es steht da vorne unter der Unterschrift der Kieselstein steht, das ist das Forum der Bundesvereinigung Stotternden Selbsthilfe. Den Kieselstein kriegt ja jeder, der dort Mitglied ist. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn.
Ja.
Kann also sowohl Betroffener sein, als auch Angehöriger, als auch Therapeut, als auch Interessierter. Und genau das muss er ja auch versuchen abzubilden in dem Fall. Ich habe jetzt gerade nebenher noch ein bisschen geblättert, während ihr euch unterhalten habt. Habe den letzten angeguckt vom Mai 2018. Da gefällt mir zum Beispiel sehr gut, dass der Kongress sehr gut präsentiert wird, was man da alles machen kann für Arbeitskreise. In Köln dieses Jahr, Anfang Oktober, in dem aktuellen Kieselstein wird sogar dann noch das Abendprogramm am bunten Abend nochmal aufgeschlüsselt, was es da für Angebote gibt. Also es informiert schon. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, wo gucke ich öfter rein? In diesen Kieselstein oder in einen Newsletter oder auf die Homepage der BVSS? Und ich muss tatsächlich sagen, den Kieselstein gucke ich mir öfter an, weil der liegt wie bei dir, Simon, immer irgendwo rum. Das heißt, ich habe ihn immer irgendwann im Blick. Und dann denke ich, jetzt habe ich gerade mal 2-3 Minuten nichts zu tun. Was habe ich denn noch nicht gelesen? Und wie gesagt, ich sag's nochmal, mir gefällt, wenn ich dann dort Menschen wiederfinde, die ich schon auf Kongressen getroffen habe und dann ist das wunderbar und dann denke ich, ja, der macht das, das ist ja ein interessantes Seminar, das können die auch mal machen, gibt's das bei uns in der Nähe auch und so geht's reihum weiter. Das gibt's natürlich alles auf der Homepage auch, Aber ich bin ein altmodischer Blätterer. Ganz klar. Ja, wir gratulieren nochmal, oder? Zum einen dem Hausdörfer-Seminar auf Sylt 30 Jahre und dem Kieferstein 40 Jahre und uns auch noch, weil wir jetzt so fröhlich hier sind, mit Stevie Wonder. Ich hoffe, ich habe es richtig. Ja, Happy Birthday. 6 Minuten. Viel Spaß beim Feiern.
Hallo, hier ist wieder der Stotterfunk und wir sind immer noch beim Thema Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe. Wir haben ja in der ersten Stunde eine Mitarbeiterin aus der Geschäftsstelle gehört, wie so ihre telefonische Beratung abläuft und die täglichen Anfragen und Arbeiten, die also in der Geschäftsstelle anfallen. Und wie jeder Verein hat natürlich auch die Bundesvereinigung einen Vorstand und mit dem wollen wir ein Telefoninterview machen, und zwar nach der nächsten Musik.
Ja, und bevor die Leitung steht, ich habe was aus der Neuen Deutschen Welle gefunden, das wollte ich unbedingt mal spielen. Rheingold mit Fun Fun Fanatisch. Viel Spaß.
So, hier ist wieder der Stotterfunk und wir haben unseren zweiten Gesprächspartner erreicht. Und zwar ist das der Vorstandsvorsitzende von der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe. Er ist Neurologe in Göttingen und stottert seit seiner Kindheit und ist langjährig im Verein und seit 2007 als Stellvertreter und seit 2011 sogar Vorstandsvorsitzender und heißt Martin Sommer. Und da wir im Selbsthilfebereich sind, sage ich wieder du. Hallo Martin.
Hallo Gabi, schön euch zu hören.
Jo, ich hoffe, du hast ein bisschen mithören können, was wir vorher so alles erzählt haben.
Ja, ihr habt über den Kieselstein geplaudert.
Ja, okay.
Und über den Buko, interessante Themen.
Ja, das gehört ja zum Vereinsleben dazu, ne? Dass wir diese festen Termine auch weitergeben und gebührend ankündigen.
Ich finde das super, dass ihr Radio macht.
Dankeschön.
Mitstottern und sozusagen trotz Stottern, herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, das macht Mut. Dann kann ich dich gleich fragen.
Gerne.
Von wegen, es gibt ja viele Vereine. Was ist eigentlich das Besondere an der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe, in dem sich Stotternde organisieren und ehrenamtlich engagieren, dann in der Arbeit als Vorstandsvorsitzender für dich?
Also die Stotterer selbst ist schon etwas Besonderes, weil ja Stotternde normalerweise nicht gerne sprechen und viele Stotternde eher unter sich bleiben und für sich bleiben. Und dieser Verein hat sich ja in den 70er Jahren gegründet. Wir feiern ja nächstes Jahr 40-Jähriges als Selbsthilfebewegung zur Bekräftigung und dem Zusammenwirken von Stotternden, damit wir gemeinsam uns eine Stimme geben und zu mündigen Patienten werden, die für unsere Belange und unsere Anliegen einstehen. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges und es ist eine Ehre, dem Verein dienen zu können und den Mitgliedern helfen zu können. Der Verein hat sich ja ein breites Ziel gegeben. In der Satzung steht ja drin, den Ursachen des Stotterns entgegenzuwirken und den stotternden Menschen zu helfen. Ja, das ist ein breites Ziel, was einerseits nach innen in den Verein wirkt, also die stotternden Menschen betrifft, aber auch nach außen in die Gesellschaft wirkt. Und dem kommen wir ja nach, indem wir mit einer Informations- und Beratungsstelle in Köln die Öffentlichkeit aufklären.
Mhm. Was verstehst du jetzt unter Patientenrechte wahrnehmen?
Ja, ich bin ja selber Neurologe und erlebe das, dass es ja viele Erkrankungen gibt. Viele Stotternde halten ja eher die Klappe und trauen sich nicht für ihre Belange einzustehen. Und deshalb ist es gut, dass in der Selbsthilfe wir gemeinsam für unsere Anliegen einstehen und dafür den Mund aufmachen.
Verstehe ich das richtig, dass die Stotternden sich einfach Sachen aufschwätzen oder eher Sachen aufschwätzen lassen als Normalsprechende, weil es da wieder eine neue Wunderkur oder vielleicht sogar die Wunden der Tablette gibt?
Ja, das kriege ich schon mit, dass, sagen wir mal, es ist gut, dass die Stotterer Selbsthilfe und das Stotternde aktiv werden und Qualität in Therapien einfordern. Und das, was ihnen an therapeutischen Angeboten angeboten wird, hinterfragen. Mhm. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Stotternde sich viel bieten lassen und eher bequem Patienten sind, die sozusagen wenig mit Eigensinn für ihre Wünsche einstehen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Selbsthilfe auch im Bereich Therapiequalität kritisch aktiv ist und ja auch die S3-Leitlinien, die jetzt entstanden sind, begleitet hat und ihre Anliegen da eingebracht hat.
Ja, also das wäre ja auch der Bereich Lobbyarbeit, ne?
Wenn richtig.
Du sagst,
das geht halt gemeinsam einfacher als einsam. Gemeinsam sind wir stark. Gerade als Stotternde haben wir sowieso eine etwas schwache Stimme und die ist sozusagen lauter und besser zu hören, wenn wir gemeinsam für unsere Interessen einstehen.
Ja, dieses Gemeinsam ist ja auch Motto für den nächsten Bundeskongress oder Kongress stotternder Menschen heißt es ja jetzt, ne? Wo wir das ja nochmal, genau, eine neue Auflage erfährt und man sich wieder darauf konzentriert. Warum denkst du, ist dir das so wichtig, nochmal quasi sich 3 Tage damit zu beschäftigen, dass man was zusammen macht und nicht allein als diesen Grundsatz der Selbsthilfe so betont?
Ich glaube, dass dieser BUKO, dieser Bundeskongress stotternder Menschen, etwas ganz Besonderes ist. Das gibt es, glaube ich, nirgends, dass man 200 oder 250 Stotternde und ihre Angehörigen auf einem Haufen sozusagen findet. Und das ist, glaube ich, ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. Und ich wünsche jedem, der das noch nicht erlebt hat und uns jetzt zuhört, dass er oder sie sich traut, mal dahin zu fahren. Das ist geradezu spektakulär. Und das ist eine sehr befreiende Erfahrung für viele, dass sie eben nicht mit ihrer Redeverstörung alleine sind, sondern dass viele andere ebenfalls davon betroffen sind. Man kann gut voneinander lernen, mit der Störung umzugehen und erfolgreich zu leben.
Das ist absolut richtig. Wir hatten einen sehr jungen Menschen bei uns in der Gruppe, den wir mitgenommen haben zum Kongress, und der hat dann sogar so viel Mut gefasst über das Wochenende, dass er dann am Sonntagmorgen beim offenen Mikrofon raufging auf die Bühne und was von sich erzählt hat. Und das, daran kann man schon spüren, was das für eine Energie macht, einfach diese vielen Menschen und dieses sehr gute Gefühl, das dabei entsteht. Man hat wirklich das Gefühl, man ist nicht alleine.
Und es ist ein wohlwollendes Umfeld, in dem man sich auch ausprobieren kann und sich vielleicht Sachen zutraut, die man sonst nicht so sich zutrauen würde. ich glaube, das ist auch eine Besonderheit des Vereins. Hier gibt es auch große Entwicklungen. Ich habe in den letzten Jahren mehrere beeindruckende Entwicklungen von Menschen erlebt, die anfangs zunächst sehr schüchtern waren und dann im Laufe ihrer Funktion und Jahre sich mehr und mehr zugetraut haben und jetzt beeindruckende Menschen sind. Also das ist, glaube ich, auch eine Funktion des Vereins, Entwicklungsräume zu geben.
Du bist ja schon ein langjähriges Mitglied und auch schon lange Vorstandsvorsitzender. Was hat sich denn aus deiner Sicht positiv für Stotternde verändert in dieser Zeit?
Ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung ist empfindsamer geworden. Die Aufmerksamkeit ist da. Das haben wir ja jetzt auch die letzten Monate erlebt in einigen Fernsehsendungen. Ich glaube, dass es mehr Stotternde gibt, die mündig sind und die uns den Mund aufmachen. Und ich glaube, dass sich auch in der Behandlungsszene etwas entwickelt und die Qualität sich verbessert, sodass das eigentlich eine ganz positive Entwicklung ist. Es gibt darüber hinaus ja die Flow-Gruppen als die Flow-Gruppe, also die Sprechgruppen zwischen 16 und 29 Jahren. Das heißt, wir haben es geschafft, in einem längeren Projekt junge Selbsthilfe aufzubauen. Das ist auch eine sehr gute Entwicklung.
Ja, das hat man, glaube ich, auch gemerkt an denen, die den Kölner Kongress ausrichten. Die haben ja in Nürnberg sich vorgestellt als nächster Ausrichter. Und das war schon beeindruckend, wie viele Jüngere vor allen Dingen da nach vorne gegangen sind, dass es auch gleich so viele waren. Und das hat dann auch schon eine ganz andere Dynamik. Es ist dann halt auch schwungvoller, dass man sich um die Zukunft sehr wahrscheinlich keine Sorgen machen muss. Was also zumindest die Situation rund um Köln. Es gibt ja, denke ich, auch mehr so Nester, wo halt mehr...
Ja, die Flurgruppen sind schon überregional. Also es gibt auch anderswo Flurgruppen.
Ja, das stimmt. Aber es gibt halt auch Bereiche, wo mehr Leute sich für die Selbsthilfe engagieren und halt Bereiche, wo es ein bisschen dünner aussieht, also die Landesverbände entsprechend größer sind oder halt nicht so stark oder dass das angepasst ist.
Vielleicht kann man an dieser Stelle auch nochmal sagen, es gibt ja auch verschiedene Stufen des Engagements. Also nicht alle trauen sich ja gleich zu, wenn sie viele Jahre sozusagen stotternd hinterm Ofen saßen, sich gleich in die Gruppe zu begeben oder in die BVSS, die Bundesvereinigung einzutreten. Da ist der Weg für manche ja weit und die Hürden sind hoch oder werden als hoch empfunden. Aber es gibt ja verschiedene Unterstützermöglichkeiten. Es gibt ja auch aktivere und eher nicht so aktive Unterstützer. Da gibt es ja für jeden etwas dabei, um die gemeinsame Sache voranzubringen.
Mhm. Jo, dann... sind noch Fragen, die gerade drängen, weil ich gern eine Musik machen würde.
Genau, ich würde sagen, wir haben ja vorher schon angesprochen, die aktuellen Medienberichte, da wollten wir in der zweiten Runde drüber sprechen und diskutieren. Das heißt, wir spielen jetzt eine kleine Musik zwischendurch. Never Married a Railroad Man von Shocking Blue geht 3 Minuten. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, da sind wir wieder und sind noch im Telefoninterview mit Martin Sommer. Und jetzt geht es im zweiten Teil nach dieser Musik um die Öffentlichkeitsarbeit und zwar um einen ganz, ganz speziellen Teil der Öffentlichkeitsarbeit, nämlich um die Beeinflussung des Bildes vom Stotternden in der Öffentlichkeit. Und da ist was passiert, wo die Bundesvereinigung ein Statement des Vorstandes herausgebracht hat, was ich jetzt gerne vorlesen möchte, worüber wir nicht lachen können. Über Humor lässt sich streiten. Was die einen zum Lachen bringt, ist einen anderen kein müdes Lächeln wert. Worüber wir uns jedoch nicht mehr streiten möchten, ist, es ist nicht lustig, stotternde Menschen aufgrund ihrer Sprechbehinderung herabzuwürdigen, auszulachen und plump nachzumachen. Etwa 800.000 Menschen in Deutschland stottern. Sie sind nicht nervöser, ängstlicher oder weniger intelligent als ihre Mitmenschen. Sie haben das gleiche Recht, öffentlich aufzutreten und am Inhalt ihrer Aussagen gemessen zu werden. Nicht daran, ob sie stotternd sprechen oder nicht. Dafür, was sie sagen, ist jeder stotternde Mensch selbst verantwortlich und kann dafür kritisiert werden. Dafür, wie sie es sagen, ist jedoch nicht ein Mangel an Worten, nicht eine fehlende rhetorische Fähigkeit verantwortlich, sondern eine Sprechbehinderung, die sich niemand ausgesucht hat. Beide Fernsehsender haben sich mittlerweile öffentlich entschuldigt. Sie hätten nichts von den Sprechbehinderungen der gezeigten Personen gewusst. Das finden wir glaubhaft und begrüßen die schnelle Reaktionen. Dennoch ein Hinweis für die Zukunft. Der nächste Mensch, der im Fernsehen stottert, ist vielleicht nicht in Erklärungsnot, besonders nervös oder weiß nicht, was er sagen möchte, sondern sprechbehindert. Die Geschichte bezieht sich auf zwei Fernsehsendungen. Einmal vom Oliver Welke, die Heute Show, wo er einen stotternden Menschen nachgemacht hat, der in einer öffentlichen Sitzung im Bundestag eine Rede gehalten hat und dabei gestottert hat. Und das zweite war bei Mario Barth ein paar Wochen später. Der hat sich den Interviewausschnitt von einem Gefängnisdirektor, der befragt worden ist, warum seine Häftlinge ausbrechen, entsprechend kommentiert und das Stottern nachgeäfft. Ja, und das war dann die Stellungnahme dazu. Und jetzt, Martin, möchte ich dich fragen, wie kam diese Stellungnahme zustande?
Ja, man muss sich nicht alles bieten lassen, nicht? Wir haben uns das überlegt, ob wir auf alles reagieren müssen oder nicht. Aber nachdem dann das erste und dann das zweite Ereignis kam, und das ja eigentlich ein respektloser Umgang mit dieser Redeflussstörung stottern ist, haben wir gedacht, jetzt müssen wir aktiv werden. Und wir haben einen Mitarbeiter der Geschäftsstelle damals gehabt, der geschult ist und diese Stellungnahme mit uns zusammen geschrieben hat. Und das hat ein sehr positives Echo gehabt. Und das ist, glaube ich, gut, dass wir dazu Stellung bezogen haben. Und der eine Sender hat ja schon reagiert, der andere so will das tun. Man muss sagen, das ist nicht das erste Mal. Es gibt ja oft in Filmen oder anderen Gelegenheiten, wo Stotternde gezeigt werden, da haben wir öfters schon reagiert. Aber das Neue an dieser Entwicklung ist, dass es jetzt so in der breiten Öffentlichkeit behandelt worden ist. Und auf den Zug sind wir aufgesprungen und haben sozusagen Grenzen aufgezeigt. Ich finde das, man kann da verschiedene Ansichten sein. Stottern ist ja auffällig und hat einen bemerkenswerten Umstand oder sag mal, das ist schon so und solche humoristischen Sendungen dürfen auch viel, das ist schon okay, aber es gibt sicherlich Grenzen und insbesondere wenn sachliche Stellungnahmen durch den Kakao gezogen werden, wo die Betroffenen vorher sagen, dass sie stottern, ist das sicherlich unangemessen und deshalb haben wir darauf reagiert.
Es steht ja noch auf der Homepage von der Bundesvereinigung, Gab es da noch mal weitere Reaktionen drauf?
Wir haben ja auch eine Facebook-Seite und da ist das von vielen hervorgehoben worden. Wir haben auch im Vorfeld von doch einigen Seiten Aufforderungen gekriegt, darauf zu reagieren. Mhm. Und das, da haben wir dann viel Zuspruch erhalten nach dieser Stellungnahme. Wie gesagt, ich glaube, dass die Satire viel darf, aber doch den Respekt vor der Person nicht verlieren sollte. Und das ist in diesem Fall geschehen. Und deshalb haben wir darauf reagiert. Mhm. Auch weil mündige Menschen sich nicht alles bieten lassen müssen. Und wir haben sozusagen für die Stotternden gesprochen. Und die Sendungen haben sich ja auch entschuldigt oder werden das hoffentlich noch tun.
Ja, das ZDF hat ja den Teil ganz aus der Mediathek rausgenommen. Den,
richtig.
Den gibt's gar nicht mehr. Von Mario Barth, das kann man sich noch angucken. Und dabei kriegt man dann halt auch nochmal so genau mit, wie er da seine Pointe aufgebaut hat. Aber er wollte sich ja auch entschuldigen in einer seiner nächsten Sendungen. Und er hat ja nur bisher quasi schriftlich über Verlautbarung vom Sender reagiert.
Und wir werden ja sehen, wie er darauf reagiert. Räumen wir eben die Chance aus, dass räumen wir ihm die Chance ein, das zu klären.
Ja, also es ist nicht vergessen, dass da noch was aussteht.
Genau.
Okay.
Und ja. Man muss ja, also generell finde ich die Diskussion gut und wichtig. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich das Bild von Stottern und von Behinderung in der Öffentlichkeit doch etwas wandelt. Und zwar zum Positiven hin. In der letzten Zeit ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, aber über die Jahre ist doch der Respekt doch gestiegen. Und das hängt letztlich auch davon ab, was wir uns als Behinderte bieten lassen. Und wenn wir zu allen die Klappe halten und Ja und Amen sagen, dann wird sich da auch nichts ändern weiterhin. Insofern ist es gut, als Verein gemeinsam für die Interessen einzustehen und an solchen öffentlich klar sichtbaren Stellen auch zu reagieren.
Ich finde es gut, dass ihr das gemacht habt, auch mutig, aber ich denke, es war einfach auch mal ein Zeichen oder ein Warnschuss, einfach zu zeigen, dass man damit ein Stück weit auch die Menschenwürde oder andere Personen verletzt einfach. Und da ist eine Grenze überschritten worden, man muss sich nicht alles bieten lassen. Deswegen finde ich es gut, dass ihr als Lobby für das Stottern das gemacht habt. Und ich möchte euch bitten, dass ihr das weiterhin tut, Augen und Ohren offen halten und euch zu kritischen Themen äußert.
Es ist ja auch gut, dass die Mitglieder da aufmerksam sind und uns darauf hingewiesen haben. Ich glaube, da haben wir viel Aufmerksamkeit im Verein und darüber hinaus.
Jo. Du sagtest, dass sich da was positiv verändert hätte in Bezug auf Sicht der Behinderung. Ich habe leider das Gefühl, dass es eher jetzt ein Rückschritt ist und dass diese Entgleisung auch ein Zeichen dieses Rückschrittes ist. Also wie soll man sagen, der erste, der mir so negativ aufgefallen ist, das war der Trump, der da den Journalisten nachgemacht hat, der halt seine Körperbewegungen nicht mehr so kontrollieren konnte. Und das ist ja so allgemein eine Tendenz, dass man so guckt, wo haben die einzelnen Leute ihre Schwächen, wo kann man sie nie niedermachen, das heißt mit Worten, mit Nachmachen, dass das eigentlich ja eher ein Zeichen davon ist, dass wir aufpassen müssen, dass es ja nur so ein Ausrutscher quasi ist. Und
das sehe ich genauso.
Nicht ja ein Weg in die Zukunft bedeutet.
Also wir haben im Moment eine schwierige Zeit, das sehe ich auch so. Aber umso wichtiger ist es, wachsam zu bleiben und den Mund auf zu machen und die Vereine und die gemeinsamen Interessen zu und unterstützen, je nachdem, wie das dem Einzelnen möglich ist. Ich denke schon, dass es eine Verbesserung aus den 70er Jahren bis heute gibt, aber das, was wir erkämpft haben, bleibt uns nicht unbedingt erhalten. Wir müssen was dazu tun, dass die Ausrutscher nicht sich häufen. Das sehe ich auch so, ja.
Jo. Dann?
Umso wichtiger ist es, aktiv zu bleiben, die gemeinsamen Interessen zu stützen und den Mund auf zu machen oder die zu unterstützen, die für uns den Mund aufmachen.
Ja, dann bedanke ich mich. Und jetzt noch eine
Musik. Ich sage auch euch einen schönen Abend, toi, 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 und bis zum nächsten Mal. Ja?
Ja, in vielen Köln. Dank auch.
Wollte ich gerade sagen, wir sehen uns bestimmt auch für den nächsten Kongress.
Ja. Genau. Tschüss, bis zum Buchwinkel.
Tschüss, Martin, danke schön.
Vielen Dank, ciao, Martin.
Ja, vielen Dank, tschüss.
Ja, das war der 440 Blues von der Gruppe Goldfish. Bisschen was Elektronischeres. Ihr seid immer noch im Stotterfunk, die letzten 25 Minuten brechen an. Anderthalb Stunden sind wir schon durch. Frequenz bekannt 99,2 MHz über Antenne, 102,1 MHz im Kabel und natürlich im Internet weltweit www.freies-radio.de. Ja, wir haben gerade noch über diese Vorfälle gesprochen, wie denn stotternde Menschen in der Öffentlichkeit verunglimpft werden und haben jetzt während der Musik auch intensiv im Studio diskutiert, weil ich bin der Meinung, dass es schon schlimmer war mit der Verunglimpfung. Als ich ein junger Mensch war, gab es ja Leute wie den Dieter Hallervorden, den ich bis heute aus dem Grund nicht mag übrigens, oder den Otto, die haben ja alle mit dieser Sprechsymptomatik gespielt und da ihre Witze draus gemacht. Oder es gab viele Western, Kinofilme, wo die Blöden immer dadurch stigmatisiert wurden, dass sie eben auch stottern dazu. Und ich bin persönlich der Meinung, dass das eigentlich die letzten paar Jahre weniger geworden ist. Vielleicht auch, weil ich nicht mehr so drauf reagiere wie früher. Also ich bin heute ein sehr viel reflektierter Mensch, was das angeht. Ich war früher, wenn ich das erlebt habe, im Kino oder zu Hause am Fernseher, da habe ich eine richtige Wut bekommen und hab das nicht mehr neutral sehen können, weil mich das so wütend gemacht hat. Das ist heute nicht mehr so, weil ich, wie vorher gesagt wurde, mich irgendwann mal hinterm Ofen vorbewegt habe und mich mit meinem Stottern beschäftigt habe und heute zum Glück so weit bin, dass ich hier vor dem Mikrofon sitze und zu euch spreche. Aber ich weiß nicht, was habt ihr für ein Empfinden?
Ja, mir geht ähnlich wie dir, also auch diese Cowboy-Filme oder die Filme auch mit Terence Hill und Bud Spencer, ist man da im Begriff.
Das stimmt.
Einfach ein großer, langer Handlanger ist immer der Dumme und der stottert. Mhm. Ich war da oft peinlich berührt. Mhm. Vielleicht aus dem Grund, da ich selber ein Problem hatte mit meinem Stottern. Heute, da ich ausgeglichener bin, mit mir größtenteils im Reinen bin, kann da ganz anders damit umgehen. Aber es gibt sicher sehr viele, die stottern und das als persönlichen Angriff sehen.
Das stimmt, ja.
Ich denke schon, dass der Film King's Speech auch im großen Teil zur Aufklärung einfach beigetragen hat, auch Stottern zu verstehen, also dass Stottern nicht blöder sind oder irgendwie ihnen was fehlt. Sie haben einfach eine Sprachbehinderung. Sie haben Blocks, sie haben Symptome, aber mehr auch nicht. Das ist kein Zeichen fehlender Intelligenz oder fehlender Selbstbewusstsein, sondern wir haben halt diese Sprechbehinderung und das war's dann aber auch. Das war gerade so eine Pause, Thema war. Also es ist beschämend, dass es Satiriker gibt, die meinen, damit gut anzukommen, indem sie manche Betroffene, Behinderte, wer auch immer, durch den Kakao ziehen, aber die tausend, die wo drüber lachen, die sind auch nicht besser und eigentlich sind die das Problem. Mhm. Weil die nicht lachen, täten die das machen, relativ schnell wieder aufhören damit, weil es einfach nicht ankommt, weil sie kein Publikum haben. Aber es ist eigentlich traurig, dass sie das machen müssen, um gut anzukommen.
Mhm. Das ist ein billiger Witz, ich habe es zumindest so empfunden und vor allen Dingen, ich habe es ja live gesehen und da war das so, dass an den Stellen, wo derjenige gestottert hat, dann auch vom Band die Lacher abgespielt wurden. Also der hat ja gar nicht so viel Symptomatik gehabt, sondern um das zu verdeutlichen, wurden dann nochmal Lacher drüber gelegt. Und das war zwar auch der inhaltliche Teil, der nicht so hinpasste, aber dass man quasi das noch unterlegen muss mit diesem Lacher, damit alle Bescheid wissen, Achtung, hier ist der Witz. Das hat mich besonders gestört. Und was so die anderen Sachen angeht, da muss ich sagen, glaube ich, geht es mir ein bisschen anders, weil als Frau sind stotternde Männer mir nicht so nah, wenn die beleidigt werden. Also ich habe da eine größere Distanz, denke ich mal, zu gehabt und deswegen ist mir, glaube ich, nicht so aufgefallen. Es gab zwar auch immer mal wieder, wo du es erwähnt hast, nennt man das jetzt? Clowns sind es ja nicht. Das sind die Witzemacher, die alle von Kabarettisten, Komiker, ja, so dieses Genre, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Mir hat jetzt einfach der passende Ausdruck dafür gefehlt. Ich wollte die jetzt nicht damit niedermachen. Die habe ich auch im Kopf dann gehabt und gehört, aber das war dann irgendwie, ja gut, das fällt auf und das war relativ schnell wieder weg. Und dass man drüber lacht, da habe ich so manchmal, oder denkt, dass man darüber lachen muss, da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute einfach von sich auf andere schließen. Wenn man als normaler Mensch ins Stottern kommt, dann weiß man es wirklich nicht. Aber das ist.
Die Frage ist ja, ob die Menschen auch gelacht hätten, wenn sie es gewusst hätten, dass das wirklich Betroffene sind. Ich war mal bei einem Konzert von Heindling, den ich eigentlich sehr mag, der macht sehr gute, schöne Musik, und der hat sich dann darüber lustig gemacht, dass er im Radio eine Moderatorin gehört hat, die lispelt. Er hat gemeint, sowas geht doch nicht. Heutzutage können sogar schon Radiomoderatorinnen lispeln. Und dann haben sie um mich herum gelacht und ich habe ganz laut Bu gerufen. Das ist dieses hinterm Ofen vorkriechen. Je mehr wir in die Öffentlichkeit gehen und uns der Bewegung anschließen, je mehr wir aufklären und die Menschen um uns herum spüren lassen, die stotternden reden vielleicht ein bisschen komisch, aber so grundsätzlich kann man mit denen ja was anfangen. Dann gibt's auch eine Veränderung, glaube ich. Und wie du schon richtig gesagt hast, Simon, das Problem sind nicht die Einzelnen, die da draußen vorturnen, sondern das Problem sind die vielen, die hinterherlaufen. Das ist in der Politik genauso wie in der Gesellschaft. Der Welt wäre viel Unheil erspart geblieben, wenn man hinter ein paar Menschen nicht hergelaufen wäre in der jüngeren Geschichte. Und das ist das Problem. Und da hilft nur Aufklärung, denke ich.
Und das ist halt, dass man, es wird Ich arbeite ja im Kinderbereich und da kommt es immer mal wieder vor, dass Kinder auch einen nachmachen. Also das einfach mal meine Worte wiederholen. Und dann ist natürlich auch, das kenne ich quasi aus Zeiten, wo ich halt in der Schule war und da haben sie es auch versucht, einen mit Nachäffen so aus dem Konzept zu bringen und so weiter. Und das kommt dann immer so ein Stück weit wieder, auch wenn es schon lange her ist und die Kinder das also bestimmt nicht aus bösem Willen oder sonst wie, die wollen es einfach wissen, die versuchen das und fragen mich dann auch, ja, warum machst du das? Und ich bin jetzt also dazu übergegangen, wenn man mich nachmacht, dass ich denen dann gesagt habe, ja, so jetzt mach mal weiter. Wie fühlt sich das an? Wie ist denn das, wenn du stotterst? Was verkrampft sich denn da? Und so weiter. Und ja, das geht mir so wie dir. Bloß ich merke es nicht und ich kann es auch nicht so einfach abstellen. Und dann ist das Thema meistens durch. Ja, weil wenn man sagt, das ist so und da auch keiner große Worte drum macht, dann kann man damit also, denke ich, sehr, sehr, sehr gut umgehen. Und den Kindern ist, glaube ich, dann mehr klar, als wenn ich jetzt sagen würde, sowas macht man nicht und über Behinderungen redet man nicht. Und das ist ja diese andere Seite, die ich so, schon über 50, da war mehr so dieses, da guckt man nicht hin, da redet man nicht drüber, man tut so, als hätte es nicht gemerkt. Und da denke ich, ist es manchmal heute ein Stück weit anders und ein bisschen besser, dass man sagen kann, ja gut, der sitzt im Rollstuhl, dem ist vielleicht irgendwas passiert oder der hat immer schon im Rollstuhl gesessen und wenn du da was wissen willst, kannst ihn ja mal fragen.
Ja? Das ist ja auch schwierig, man muss sich ja vorstellen, wir wissen jetzt, was stottern ist. Wenn ich das jetzt nicht wüsste und mich würde einer dann lege ich die Hand für mich nicht ins Feuer, dass ich da ruhig und besonnen reagieren würde, weil ich bin auch nur ein Mensch. Jeder ist ein Mensch, jeder macht Fehler. Das ist das Schwierige dran. Also man urteilt in diesem Leben so schnell über andere, ohne zu wissen, was bewegt den Menschen, was hat er erlebt, warum ist er so, wie er ist. Und da, finde ich, muss man ganz dringend ran.
Ja, das fällt mir auch auf, auch heute in der im Betriebsrestaurant bei uns. Ich saß mit jemandem am Tisch, der ja etwas komisch aussah. Und gleich war die Schublade auf, er war drin und die Schublade war schon wieder zu. Also, ich denke, wir müssen uns da auch an der eigenen Nase fassen. Aber ich denke, einfach drüber reden, im Gespräch bleiben und nicht das in sich reinfressen. Reinfressen ist das Richtige. Also ich genau. Frontal nach vorne gehen und ich glaube, dass die meisten das nicht mit Absicht machen. Also auch gerade Kinder. Ja, also Kinder können teilweise schon, wenn sie Jugendliche sind, aber so Kinder an sich, die machen das halt nach. Und natürlich hat ihnen gleich eine Zahn gezogen, indem du dich gar nicht drüber aufregst, sondern sie gleich damit konfrontierst. Und damit hast du ihnen Anführungszeichen Pulver weggenommen oder die Patrone, also sie haben nichts mehr zum Schießen und deswegen macht es auch dann keinen Spaß, ja. Wenn du dich gar nicht drüber aufregst.
Ja, aber das ist eine ganz, ganz schwere Haltung hinzukriegen, denn gerade wenn du unterschiedliche Symptomatiken hast, also wenn du stotterst, ist mir zumindest dann als Kind selber so gegangen, dass wenn dann nachgeäfft wurde, ich fand es dann also besonders schlimm, weil dann wirklich so eine Mischung aus Wut und traurig und alles gleichzeitig und da wollte ich dann natürlich auch eine geschickte Antwort drauf geben oder die zur Ruhe kriegen und das wäre nicht gegangen, ohne nochmal stottern zu müssen. Ja? Und dann hältst du lieber den Mund, backst kleine Brötchen, guckst, dass du nicht noch anfängst loszuheulen, weil das denen ja am meisten Spaß macht. Ne? Und das ist also dann ganz, ganz schwierig, wo ich mir zum Beispiel gewünscht hätte, dass auch mir Erwachsene helfen, mir das erklären oder mir sagen so und so und beispringen auch und dass ich das nachher in einer ruhigeren Situation vielleicht sagen kann. Es ist blöd, wenn das gerade passiert ist und ich kann nichts sagen und dann soll ich zweimal drüber schlafen und dann nachher hingehen und sagen, du, das war aber ganz schön blöd, was du da gemacht hast. Da habe ich jetzt noch keine wirkliche Lösung für gefunden. Also da, das auch, denke ich mal, ist auch für Erwachsene noch schwierig, wenn es ihnen nicht gelingt, also möglichst symptomfrei zu antworten. Und da muss man vielleicht noch an andere Wege gehen.
Ja, da ist ja jeder andere gefordert, dann, wenn ich jetzt sehe, dass du in der Situation bist. Dass ich da dann eventuell unterstütze oder helfe oder sagen, das war nicht richtig. Also da geht es ja jetzt nicht um Stottern, da geht es ja allgemein darum, dass wenn jemand aufgrund seiner Art, seiner Behinderung und was auch immer, seines Aussehens diskriminiert wird, es geht ja in diese Richtung oder gemobbt wird oder was auch immer, dass man einfach dann sagt, nee, das ist falsch, was du tust. So nicht.
Genau. Gutes Schlusswort, denke ich, für die Diskussionsrunde. Wir sind ein bisschen in Zeitdruck. Wir machen jetzt noch eine 2,5 Minuten Joey Ramone Musik und dann geht's schon in die Schlussrunde für heute.
Hallo, hier ist der Stotterfunk und wir sind jetzt so in dem letzten Teil angelangt. Jetzt geht's nochmal drum, wie hat uns die Sendung gefallen? Ein kleines Feedback.
Ja, ich fange an. Mir hat es gut gefallen. Vor allem finde ich es immer schön, wenn wir Leute anrufen können. Das macht mir Spaß. Da kann man spontan reagieren und sprechen und auf das eingehen, was die Leute erzählen. Das finde ich schön. Wir haben viel gelernt heute, was die BVSS ist, was sie macht. Und wer sie näher kennenlernen möchte, sei eingeladen zum Kongress. Das sagt aber die Gabi noch mal was dazu, wann und wo der ist.
Genau.
Ich gebe gern weiter.
Jo.
Ja, also ich finde auch immer interessant, da verschiedene Aspekte zu beleuchten, mit verschiedenen Leuten zu telefonieren und hier auch im Studio zu diskutieren. Das ist lebendig und das macht Spaß. Und es gibt hier auch eine Meinung, die man einfach stehen lassen muss. Es sind also hier unterschiedliche Meinungen zu gewissen Themen, Kieselstein zum Beispiel. Aber das ist auch gut so. Und das gehört auch dazu, mal was stehen lassen zu können.
Mit drei Leuten haben wir ja jetzt die Sendung geschmissen. War trotzdem vielfältig und unsere Telefoninterviewpartner waren auch sehr aufgeschlossen und haben, denke ich mal, sehr detailreich und kompetent erzählt, was sie also machen. Vielen Dank nochmal dafür, dass ihr uns die Zeit dafür gegeben habt und euch hier zur Verfügung gestellt habt. Es ist schön, immer mal wieder mit den Leuten aus der Bundesvereinigung zu sprechen. Ja, und ansonsten geht es jetzt noch Termine.
Genau, wir haben noch ein paar Adressen, ein paar Termine zu sagen. Die nächste Stotterfunksendung ist am 29. November. Themenschwerpunkt wird sein Zusammen, nicht allein. Das ist der Motto des Kongresses in Köln dieses Jahr. Und wir haben jetzt ein bisschen über die Organisation BVSS gesprochen und wollen beim nächsten Mal runterbrechen, was bedeutet denn dieses Motto für uns in unserer Gruppe, was machen wir draus, wie war es denn auf dem BUKO und das damit mit diesen Themen wollen wir gerne die nächste Radiosendung anfüllen. Unsere Gruppe, Stottergruppe oder die Gruppe Stottern und Selbsthilfe in Stuttgart, wie sie genau heißt, hat jetzt gerade Ferienpause, da geht es am 12.09. wieder los. Mit einem offenen Abend, wo wir uns gut erholt und mit frischem Wind ins zweite Halbjahr begeben werden. Und dann gehen wir weiter durchs Programm mit einem Videoabend, wo wir uns nicht nur hören werden, sondern auch aufnehmen werden gegenseitig, um mal anzugucken, wie wir denn aussehen beim Sprechen und beim Stottern. Dann kommt das Impro-Theater wieder zu uns, macht immer sehr viel Spaß. Mit Healing-Songs geht's dann weiter. Dann wollen wir Logopäden einladen und über Sprechtechniken sprechen. Dann führt die Gabi uns im November einen Film vor, den wir uns gemeinsam anschauen. Und was immer das Highlight ist, am Ende des Jahres, da kommen viele Leute, ist die Weihnachtsfeier. Ich sehe gerade, dass ich das auf der Homepage falsch geschrieben habe, das muss ich gleich richten. Um 19.30 Uhr am 1.12. dieses Jahr im Restaurant Drei Mohren in Stuttgart. Die Informationen gibt es alle auf unserer Homepage www.stottern-stuttgart.de oder Informationen zum Radio gibt es auf www.stotterfunk.de. Die Homepages sind auch miteinander verlinkt, also man kommt von der einen ganz leicht zur anderen.
Ein paar kleine Zusätze noch. Also gerne. Wer live den Bundeskongress besuchen möchte, der kann tageweise dabei sein. Also es gibt keine Übernachtungsmöglichkeiten mehr, die von dem Organisationsteam her zur Verfügung stehen. Und also am spannendsten ist eigentlich der Samstagvorvormittag. Da sind ja die ganzen Arbeitsgruppen. Also wer möchte, kann ja mal auf die Seite der Bundesvereinigung gehen, also www.bvss.de. Und da gibt es also nähere Hinweise, welche Gruppen es gibt und wie man sich dafür dann halt als Tagesgast noch anmelden kann. Dort gibt es auch die Informationen überhaupt über die Bundesvereinigung, was sie macht. Wir haben ja bloß einen Teil angeschnitten. Es gibt ja noch viel mehr, was die einzelnen Seminare sind, wie man sich da eintragen kann und solche Sachen. Und natürlich gibt es da auch einen Link zu Facebook. Und wer übers Stottern generell was sehen möchte, der kann im YouTube-Kanal Stottern Videos sich entsprechende Filmchen anschauen, die von der Bundesvereinigung gemacht sind. Ja, das war's. Ja, zum Abschied muss ich noch sagen, dass verantwortlich für die Sendung die Gabriele Eder war, die auch die Moderation gemacht hat. An der Technik war der
Michael Reichert.
Und im Studio war mit
Simon.
Einen schönen guten Abend.
Zum Schluss noch Joe Strummer und die Mescaleros mit dem Mondo Bongo. Läuft nicht mehr ganz durch wahrscheinlich, weil der Kollege wartet schon und ist ganz heiß, dass er seine Mucke hier spielen darf. Tschüss zusammen.